Ja, ich freue mich, dass ich hier vor euch stehen darf und grüße die, die ich gestern Abend noch nicht getroffen habe. Ich entschuldige mich bei den Damen, wo Simon sagte, ich soll euch nochmal kennenlernen, damit ihr merkt, ich bin gar nicht so gefährlich. Also ich verspreche euch heute Abend, wenn ihr mir noch eine Chance gebt, werde ich es versuchen. Wir hören jetzt auf eine Botschaft, die uns verändern sollte. Was kann dich dazu motivieren, dich verändern zu lassen? Was hat dich vielleicht in deinem Leben schon mal dazu motiviert, etwas an dir zu verändern? Vielleicht ein Freund oder eine Freundin, dem oder der etwas nicht gefallen hat, wo du gesagt hast, okay, für die, für den, da verändere ich. Das motiviert. Oder vielleicht das Verlangen, zu einer bestimmten Gruppe dazu zu gehören. Vielleicht bist du umgezogen in eine Stadt zum Studieren oder für Arbeit oder was auch immer der Grund war und du lernst neue Leute kennen und du willst irgendwie dazugehören und du passt dich ein bisschen an, du fühlst dich ein. Vielleicht war es auch ein lohnenswertes Ziel, wo eine gewisse Veränderung einfach notwendig war, um es erreichen zu können.
Es gibt verschiedene Motivationen für uns, um
bereit zu sein, uns verändern zu lassen.
Und doch denke ich, es gibt nur eine Motivation, die unser Leben ganz grundlegend für alle Ewigkeit verändern kann. Und die auch unser Leben hier auf Erden unbedingt verändern sollte.
Und wir wollen uns einer solchen Botschaft heute Abend zuwenden und lesen dazu den sehr kurzen und einfachen Predigttext, Römer 12, Vers 1 und 2. Ich nehme wieder die Luther 84 aus ganz besonders triftigen Gründen, außer dass das die Bibel ich in der Gemeinde immer benutze, weil ich schon immer da war. Und als ich auch glaubte, musste ich mich nicht mehr entscheiden, sondern es war schon entschieden. Und so ist das Buch auch heute Abend für euch. Römer 12, Vers 1 und 2, 1. Luther 1984. Und ihr könnt gerne eure eigene Übersetzung aufschlagen und lesen. Ich ermahne euch nun, schreibt Gott der Apostel Paulus, ich ermahne euch nun, liebe Brüder, und Schwestern, würde ich hinzufügen, ohne gleiche Sprache einbauen zu wollen, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wir kommen hier also zu einem Aufruf, zu einer Ermahnung oder Ermutigung des Apostel Paulus. Und wir wollen uns diesen Aufruf, diese Ermahnung, wie er es hier sagt, ich ermahne euch nun, in drei Abschnitten anschauen. Wir wollen uns erst einmal überlegen, was ist eigentlich die Basis für diesen Aufruf. Und dann, was ist eigentlich der konkrete Inhalt? Was sollen wir tun? Und dann, wie? Was ist der Weg zur Umsetzung des Aufrufs? Das sind die drei Punkte dieser Predigt. Ich denke, es sollte relativ leicht sein, dem zu folgen. Die ersten Worte in Vers 1 machen so wie gestern auch schon in unserem Predigttext deutlich, dass dieser Predigttext nicht in einem Vakuum steht. Das ist immer so, nicht? In der Bibel, die Verse, die wir anfangen zu lesen, die stehen immer in einem Kontext. Und wir werden einen Text immer nur dann richtig verstehen, wenn wir den Kontext verstehen. Wenn wir verstehen, in was für einem Zusammenhang steht jetzt diese Aussage zu dem davor. Wer spricht hier zu wem? Worum geht es hier? Emil Grundmann wird morgen in seinem Workshop nochmal genauer erklären, wie man Text im Kontext liest. Darauf will ich gar nicht weiter eingehen, auf die Details, wie man das tut. Ich möchte uns einfach kurz darauf aufmerksam machen, dass unser Text uns eben den Kontext aufzeigt. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, oder wenn die Schlachtübersetzung hat, da heißt es, glaube ich, angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Also die Ermahnung, die nun kommt, hat etwas zu tun mit dem, was davor war, und ganz konkret mit der Barmherzigkeit Gottes. Diese Barmherzigkeit Gottes ist das, was Paulus eben zuvor dargelegt hatte. Die ersten 11 Kapitel des Römerbriefs sind wirklich eine Darlegung dieser Botschaft von der Barmherzigkeit Gottes. Das heißt, ihr werdet den Aufruf von Römer 12 nur wirklich richtig verstehen. Ihr habt die richtige Grundlage, um ihn zu verstehen, wenn wir wissen, was Römer 1 bis 11 lehrt. Und ich weiß, es ist jetzt Mode, bei dieser Konferenz kommen wir immer zu der wichtigsten Stelle von der Welt. Ja? Aber letztendlich hat er immer noch so ein paar Wendepunkte. Das ist vielleicht mal ganz gut, den ganzen Römerbrief mal verstanden zu haben, wie er so zusammenhängt. Und letztendlich ist es so, wir haben Römer 1, Vers 1 bis 17, das ist eine längere Einleitung des Römerbriefs. Wo Paulus erklärt, wie es ihm eigentlich geht im Römerbrief. Das ist immer ganz hilfreich, wenn man verstehen will, um was es geht in einem Buch der Bibel. Wenn man den Anfang und das Ende liest, dann kriegt man normalerweise gute Hinweise darauf, was so die Kernaussage ist, worum es geht. Und wer den Anfang des Römerbriefs liest und das Ende des Römerbriefs, der wird dann feststellen, dass die interessante Formulierung am Anfang und am Ende steht, nämlich dass Paulus etwas vorhat. Er will nämlich aufrichten den Gehorsam des Glaubens oder den Glaubensgehorsam. Und das tut er dann im Vortrag des Römerbriefs, indem er zuerst erklärt, was denn genau dieser Glaube ist. Und dann kommt er zu dem Gehorsam des Glaubens. Das heißt, Römer 1, ab Vers 18, beginnt dann eigentlich der Hauptteil des Briefes. Und wir hatten gestern schon darüber nachgedacht, dass Römer 1, Vers 18 bis Kapitel 3, Vers 20 uns letztendlich offenbart, dass wir alle ein Problem haben. Wir stehen nicht unter dem gerechten Zorn Gottes von Natur aus, weil wir eben nicht so leben, wie wir leben sollten. Keiner von uns ist gut genug, um vor Gott zu bestehen. Wir alle sind kleine Rebellen, so wie unsere Vorväter, die Adam und Eva gegen Gott rebelliert haben. Wir sind alle mit ihm verbunden in dieser Rebellion. Unsere Herzen sind gegen Gott von Natur eingestellt. Deswegen sind wir Sünder und Sünder können vor dem Heiligen Gott nicht bestehen. Das ist die Kernaussage von Römer 1, Vers 18 bis 3, Vers 20. Wir hatten das gestern eine schlechte Nachricht im Prinzip genannt, und dann Römer 3, 21 bringt uns die gute Nachricht, aber Römer 3, Vers 21 wirklich bis zum Ende von Römer 11 kriegen wir eine Darlegung des Evangeliums. Wir bekommen eine Darlegung, dass unsere Rettung uns offenbar geworden ist durch Jesus Christus, der vollkommen gerecht war, der so gelebt hat, wie wir hätten leben sollen, der sein Leben gegeben hat, stellvertretend für die Schuld all derer, die im Glauben zu ihm kommen. Das heißt, unsere Rettung geschieht allein aufgrund der Gnade Gottes. Wir werden ihre teilhaftig durch den Glauben, der wiederum ein Geschenk Gottes ist, das er uns gibt und das wir dann ausüben. Und so war es schon immer so aus dem Alten Testament, Römer 4 macht das deutlich, Abraham hat Gott geglaubt, das wurde unsere Gerechtigkeit gerechnet. In Römer 5 haben wir heute früh wunderbar gesehen von Politisten, die Botschaft in Römer 5 und zeigt, dass Gott uns schon geliebt hat, als wir noch seine Feinde waren, dass Gott für uns ist und dass wir aufgrund des Werks von Gott durch Jesus Christus Frieden mit Gott haben. Das ist eine gegenwärtige Realität, das ist eine zukünftige Realität, wo es in noch besonderer Weise noch deutlicher werden wird. Und so setzt Paulus das fort, spricht in Römer 6 davon, das ist schon ein bisschen Vorschau, dass das später kommt, dass wir, wenn wir Gnade erfahren haben, dass das natürlich kein Freifahrtschein zum Sündigen sein sollte. In Römer 7 beschreibt er, dass wir aber trotzdem noch Sündigen in einem Kampf stehen, der uns zur Verzweiflung bringen kann. Aber Jesus Christus hat uns befreit. Er ist unsere Hoffnung in diesem Kampf. Römer 8, Vers 1 erklärt uns, dass es deshalb keine Verdammnis gibt für die, die in Christus Jesus sind. Das ist eine großartige Aussage. Römer 8 zeigt uns weiter, wie Gott ein Gott ist, der uns geliebt hat und immer weiter liebt. Darüber werden wir morgen nachdenken. Und dann Römer 9 bis 11 ist in gewisser Weise noch mal ein etwas breiter Teil, wo es darum geht, was ist denn eigentlich mit Gottes erwählten Volk? Wie funktioniert das mit der Erwählung? Was ist denn eigentlich mit Israel? Wir haben vorhin auch schon ein bisschen was aus Römer 10 gehört von Simon. Und das bringt uns am Ende zu Römer 11 und zum Ende von Römer 11. Und da kommen wir an einen Punkt, wo gesagt wird, also jetzt haben wir ganz viel über Gottes Wirken erfahren. Wir haben viel erfahren über die Barmherzigkeit Gottes. Ein Gott, der uns so sehr liebt, dass er in unsere Welt hineinkommt, in Jesus Christus, der für uns stürmt, der unser Leben von Grund auf verändert, der Frieden schafft. All das Wirken Gottes. Und so endet Paulus, man könnte denken, dass das Ende des Römerbriefs, Römer 11, Vers 33. Oh, welch eine Tiefe des Reichtums, beides der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Liebe. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass Gott es ihm vergelten müsste? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Wow, das ist die Barmherzigkeit Gottes. Und wenn du das erfahren hast, wenn du das erkannt hast, wenn du die Barmherzigkeit Gottes kennst, dann sollst du angesichts dieser Barmherzigkeit Gottes nun hören, was Paulus dir zu sagen hat. Von daher ist die alles entscheidende Frage zu Beginn dieser Predigt: Für dich, hast du das erfahren, hast du die Barmherzigkeit Gottes erlebt? Kannst du sagen, ja, ich weiß, ich bin ein Rebell in meinem Herzen. Aber ich weiß, dass Gott sich nicht von mir abgewandt hat, als ich gegen ihn rebelliert habe, sondern er sich mir trotz meiner Sünde zugewandt hat in Jesus Christus. Dass er hineingekommen ist in die Welt. Dass er das Leben gelebt hat, das ich hätte leben sollen. Oder den Tod gestorben, den ich verdient hätte. Hast du die Barmherzigkeit Gottes erfahren in deinem Leben, dass er dir die Augen geöffnet hat, das Herz geöffnet hat für diese großartige Nacht? Sodass du aus vollem Herzen sagen kannst: Ja, Jesus, sei mein Retter und mein Herr. Regiere du in meinem Leben, denn du bist ein guter Gott. Ich bete, dass jeder hier diese Nachricht gehört und glaubt, annehmen konnte. Und wenn du das bisher noch nicht getan hast, dann ist es meine Einladung. Nimm das, was ich jetzt sage, als etwas, was interessante Nachricht für dich ist, aber erst der zweite Schritt. Dann hast du etwas anderes in deinem Leben zuerst zu bedenken. Und darüber möchte ich heute Abend hier reden. Bevor ich noch die Damen kennenlerne, die merken müssen, dass ich gar nicht so gefährlich bin, wie ich aussehe, möchte ich mit dir reden. Ich möchte allein kommen. Komm, wenn du mehr erfahren möchtest, wenn du noch mehr erfahren musst über die Barmherzigkeit Gottes. Also wenn wir das erfahren haben, wenn wir die Barmherzigkeit Gottes erfahren haben, und ich vertraue darauf, dass das die allermeisten von Gott sind, gleich alle, dann gilt dieser Aufruf nun dir. Angesichts der Barmherzigkeit Gottes, nun, nach all dem, was Paulus 11 Kapitel lang gesagt hat, nun höre auf das, was ich dir gesagt habe. Und tu das, weil du eben weißt, dass ich dich geliebt habe, als du noch mein Vater warst. Tu das aus Dankbarkeit und tu das in dem Wissen darum, dass ich es unendlich gut mit dir meine. Und ich hoffe, du weißt es. Ich hoffe, du weißt, dass Gott dir in seinem Wort nichts sagt. Dich zu nichts aufruft, was nicht unendlich gut für dich wäre. Das ist ja so eine Lüge, Satans, die uns immer wieder ins Ohr flüstern will. Die Gebote Gottes, das sind so Spaßverderb. Okay, als guter Christ muss man es machen. Zumindest, wenn man in der Gesellschaft ist und andere einen beobachten. Aber eigentlich gibt es ja Dinge, die viel mehr Spaß machen, und die nennt sich Sünde. Das will die Sünde dir erzählen, die belügt dich, die betrügt dich. Die Sünde will dich ins Verderben reißen, die will dich wegbringen von dem, was wirklich gut für dich ist. Die Sünde ist ein großer Lügner. Das ist dieses Gift, das sagt, oh, ich bin ganz, ganz lecker und schmeckt ganz, ganz gut. Aber es bringt dich um. Und Gott hingegen, der hat diese Gebote, die dich nicht einengen, sondern die dich freisetzen zu dem besten Leben, was du haben kannst. Die dich befreien zu einem Leben in der Fülle. So hat Gott uns die Gesetze gegeben. Er hat dir die Gesetze nicht gegeben, damit Menschen dadurch gerettet werden. Sondern wir sehen, er hat die Gesetze gegeben, den geretteten Volk Israel, das schon aus der Sklaverei in Ägypten herausgerettet war, durch das souveräne, gnädige Handeln Gottes, gibt er dem Volk seine Gesetze und sagt, wer das tut, der wird Segen ererben. Glaubst du das? Glaubst du, dass wenn du das tust, was Gott dir sagt, das gut für dich ist, weil Gott dein Bestes will? dann solltest du begierig sein, dir zu hören, was Gott dir zu sagen hat. Wozu dich Gottes Wort auf? Das heißt, die Basis für den Aufruf, den wir hier hören, ist die Barmherzigkeit Gottes. Es ist die Liebe Gottes zu uns Menschen, die er erwiesen hat, vor allem in Jesus Christus. Und damit kommen wir zum eigentlichen Aufruf. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch oder angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Das ist der Aufruf. Und Paulus greift die alttestamentliche Sprache auf, oder? Befremdlich für uns. Dass ihr eure Leiber, das heißt, dass ihr euch voll und ganz hingebt als ein Opfer. Diese Opfer, das war ja das Alte Testament, wo wir uns mal wundern, wozu ist das überhaupt da? Was soll das? Und die Opfer haben im Prinzip zwei ganz große Funktionen. Einige mehr noch, aber zwei zentrale Funktionen. Das eine ist, die Opfer sollen die hingegebene Heilzeit zeigen von Gott, das Volk an Gott. Sie geben sich hin, sie geben ihm, sie bringen ihm Opfer. Und sie sollen zum anderen etwas bewirken. Es sind nämlich stellvertretende Opfer. Typischerweise, wenn ein Tier geschlachtet wird, legt derjenige, der das Tier darbringt, seine Hand auf den Kopf des Opfers und identifiziert sich mit dem Opfer und sagt, das Tier, was jetzt stirbt, das stirbt für mich. Der stirbt für meine Schuld, für meine Sünde. Das heißt, das Tier gibt sein Leben. Das Blut des Tieres wird vergossen. Stellvertretend für die Sünde des Menschen, der es darbringt. So haben die Menschen im Alten Testament Opfer gebracht. Aber diese Opfer konnten natürlich nie das erreichen, was sie darstellen, nämlich wirkliche Sühnung schaffen, wirkliche Befreiung von der Schuld schaffen. Ja, interessant, Gott hat antwortet im Alten Testament, dass jeden Tag zwei Brandopfer gebracht werden mussten. Es mussten ständig immer wieder Opfer angekarrt werden, ein Vieh nach dem anderen. Und man musste gar nicht abwarten, oh, heute Abend schauen wir mal, ob wir heute Abend Opfer brauchen, vielleicht fügt heute ja mal keiner. Die Opfer waren vorgeschrieben, da muss man ganz lange drüber nachdenken. Es war klar, ständig sündigen die Leute, jeden Morgen, jeden Abend, jeden Tag, zu bestimmten Tagen noch viel mehr und zu bestimmten Anlässen noch viel mehr. Opfer um Opfer um Opfer. Und die Opfer haben gezeigt, es reicht einfach nicht. Das hört nie auf, bis dann das perfekte Opfer kam. Das einzige allemal Opfer, Jesus Christus, der Hebräerbrief beschreibt ihn als das Opfer, in dem alle anderen Opfer ihre Erfüllung finden. Das perfekte Opfer, das der Welt Sünde auf sich genommen hat. Und so brauchen wir keine Opfer mehr. Das Opfer ist vollbracht. Wir sind befreit. Es genügt. Wir können zurückschauen auf das, was am Kreuz von Golgatha geschehen ist und sagen, das reicht aus. Für alle Menschen. Und da brauchen wir keine Opfer mehr. Aber der andere Aspekt des Opfers, der besteht natürlich vor. Der Aspekt der Hingabe an Gott. Und das ist der Aufruf hier. Das heißt, Gott sei Dank, müssen wir unsere Leiber nicht darbringen als geschlachtete Opfer. Das wollen wir auch noch einmal schaffen, und das wäre irgendwie ein bisschen blöd. Das hat Christus für dich getan. Verdient hätte er. Er hat sein Leben. Und du darfst jetzt deine Hingegebenheit an Gott zeigen, ihm erweisen, in Anbetracht seiner Barmherzigkeit, in Anbetracht seiner Liebe zu dir, darfst du jetzt für ihn leben und dein Leben geben als ein lebendiges Opfer. Das ist der Aufruf. Und dieses Opfer, das soll heilen und Gott wohlgefällig sein. Komisches Wort, heilig. Hört man, aber wir wissen eigentlich ganz genau, was das eigentlich bedeutet. Heilig heißt zum einen einfach mal ausgesondert, abgesondert von der Welt, vom Profanen, von den Dingen, die im Licht der Heiligkeit Gottes keinen Bestand haben. Das heißt, dein Leben, das soll etwas abgesondert von der Welt sein. Das soll etwas ganz besonders für Gott Gegebenes sein. Und das andere, heilig heißt rein. Das ist ein reines Opfer. Es ist nicht die Verschmutzung der Sünde, sondern es ist etwas Reines, was vor Gott kommen kann. Und so soll dein ganzes Leben sein. Dein lebendiges Opfer. Und das ist dann Gott wohlgefällig. Was natürlich ein bisschen komisch klingt. Also, wenn man Gott ein Opfer bringt, das sollte Gott ja schließlich gefallen, oder?
Ja, kommt drauf an.
Es gibt tatsächlich Opfer, die Gott nicht gefallen. Wir sehen die in der Bibel immer wieder. Ja, es gab einmal eine Volksversammlung, wo großzügig gespendet wurde, um ein Opfer zu bringen. Die wollten es gleich. Das war Gott nicht wohlgefällig. Später waren die beiden Söhne von Aaron, Nadab, Abihu, 3. Mose 10 lesen wir davon. Da haben die gedacht, hey, wir wollen Gott unsere Hingegebenheit zeigen, wir haben ein Opfer gebracht. Einfach mal so. Dann kam auch das Feuer von Gott runter, um das Opfer zu verzehren, das Nadab, Abihu nicht gedacht hatten, weil es kein Gott wohlgefälliges Opfer war, um sie gleich selber mitzubringen. Krasse Geschichte. König Saul hat auch mal die Idee gehabt, Mensch, also wir müssen irgendwas tun, damit Gott mit uns wieder wohlgesonnen ist. Und eigentlich hatte der Priester Samuel gesagt, ich komme und dann bringe ich das Opfer. Aber der Priester Samuel, der war irgendwie nicht gut zu Fuß den Tag, kam ein bisschen später, hat Saul gesagt, Mensch, also wir wollen ja Gott wohlgefällig sein, also bringe ich einfach mal das Opfer. Gott hat gesagt, dafür wirst du nicht mehr länger König sein. Das ging nicht rebellieren. Das waren die Probleme im Alten Testament, aber im Neuen Testament, ja, im Neuen Testament können wir das auch. Wir haben ein Ehepaar, ganz nette Leute, Ananias und Saphira, die waren ziemlich Gott hingegeben und die hatten Feld, das haben sie verkauft und haben dann einen Großteil des Geldes in den Aposteln zu den Füßen gelegt. Die alles haben das ein bisschen missrepräsentiert, so wie mit unserem Zehnten, und rechnen wir auch kreativ, und so haben wir es auch gemacht. Das gehen die nacheinander tun. Hat Gott irgendwo nicht so gut gefallen. Ihr Lieben, was wir sehen, was eigentlich so oft vereint, im Alten Testament und im Neuen Testament, war, dass nach Gutdünken dargebracht worden. Der Mensch hat sich einfach mal was verliebt. Und er missachtet, was Gott angeordnet hat. Diese Opfer waren nicht heim. Deswegen war es nicht Gott wohl. Das heißt, Gott möchte, dass wir auf ihn hören. Dass wir verstehen, was er von uns will. Weil wir damit unser Vertrauen darauf zeigen, dass er wirklich am besten weiß, was gut und richtig ist. Und so sollen wir dann unser Opfer bringen. Also Gott möchte, dass wir unser ganzes Leben geben, ihm hingegeben werden. Dass wir Gott zur Ehre. Paulus nennt ein solches Gott hingegebenes Leben einen vernünftigen Gottesdienst. Gottesdienst klingt für uns so ein bisschen nach Sonntag früh. Und in der Tat, der Sonntag früh, der Gottesdienst der Gemeinde, hat eine ganz besondere Stellung in unserem Gottesdienst, der weit darüber hinausgeht. Das heißt, wenn du sagst, mein Leben soll ein Gottesdienst sein, aber den Gottesdienst brauche ich nicht, dann liegt was falsch. Gott hat den Gottesdienst am Sonntag angeordnet, die Versammlung der Gemeinde angeordnet, wiederum, weil er es gut mit uns meint. Und von daher möchte ich dich fragen, ist der Gottesdienst, der gemeinschaftliche Gottesdienst, das Zusammenkommen mit anderen Gläubigen, um Gott in Liedern und Gebeten anzubeten, ihn zu loben und zu preisen, um unter sein Wort zu kommen, sein Wort zu singen, zu lesen und gepredigt zu hören, ist das eine Priorität, in deinem Leben? Verstehst du, dass der Gottesdienst, der gemeinsame Gottesdienst der Gemeinde von Gott dir gegeben ist, um dich zu segnen? Weil es eine segensreiche Zeit ist, wenn man zusammen mit anderen Gott lobt, in die Gegenwart Gottes tritt. Da wo 230 in seinem Namen versammelt, da ist er in besonderer Weise segnend anwesend. Verstehst du, dass es ein Segen Gottes ist, wenn du unter sein Wort kommst? Gehst du so in den Gottesdienst? Gehst du in den Gottesdienst mit der Erwartung, dass der Heilige Gott und dein geliebter himmlischer Vater von dir angebetet werden möchte und dich von seinem Wort her mit seinem Wort ansprechen möchte? Und ganz konkret, bin ich ja alle noch jung, hier werden sie. Also ich bin früher immer gerne Samstagabend weggegangen. Ich war kein Christ, bis ich 26 wurde. Ich habe Sonntag früh meine Fußballspiele gehabt. Und ich habe in einer Klasse gespielt, da musste man schon ein bisschen trainieren und bekam auch ein bisschen Geld dafür. Aber es war so, dass ich, wenn die Party am Samstag echt gut war und das Bier geschmeckt hat, ich am Samstagabend den Sonntag früh habe Sonntag früh sein lassen und mich ganz den Samstagabend hingegeben habe. Und dann manchmal gab es Sonntag früh die Augenkontrolle des Trainers. Da gibt es manchmal den Blick. Mein Spitzname damals war Udo. Ich erkläre euch nicht warum. Udo, du warst bei mir noch wie heute, oder? Bringt das überhaupt was, dass ich dich ausstelle? Das Traurige ist beim Fußball, da geht es ja nicht um viel. Aber manchmal stehe ich Sonntag früh vor der Gemeinde und sehe die Leute nicht. Ich weiß nicht. Der Gründer unserer Gemeinde in München soll ein geflügeltes Wort geprägt haben, vor allem bei Gemeindefreizeiten, wenn die Leute Samstagabend zusammenlaufen mit einem Bierchen in der Hand. Weil ja, macht er das so. Ich auch. Das geflügelte Wort von Pastor Schürenberg war: Der Samstagabend entscheidet über den Sonntagmorgen. Echt? Wenn du dein Leben in Anbetracht der Barmherzigkeit Gottes für ihn leben willst, dann fang Sonntag früh an. Dann fang Samstagabend an. Und wenn du dann Sonntag früh in die Gemeinde kommst, dann komm mit der Erwartungshaltung, dass du jetzt Gottesdienst feierst, dass du jetzt vor Gott trittst, dass du jetzt von Gott hören wirst. Ich weiß nicht, wie deine Gemeinde so ist. Vielleicht kommst du aus einer Gegend, wo du sagst, da gibt es keine guten Gemeinden. Die Predigten sind einfach mies. Das gibt es leider. Ich bete, dass ihr alle, dass viele aus eurem Kreis eines Tages zu treuen Wortverkündigern werden, dass wir wieder mehr Gemeinden haben, die man mit Freude Sonntag früh gehen kann, weil Gott das Wort klar machen kann. Aber wenn du in einer Gemeinde bist, in der das im Moment nicht so der Fall ist, dann kann man sich natürlich hinsetzen und sich überlegen, was an diesem Prediger alles verkehrt ist. Man kann seine Liste starten mit allen Kritikpunkten. Ich sage euch, ich habe schon oft in Gottesdiensten gesessen als der Chefkritiker von allen. Aber das ärgert. Selbst wenn ich in der Landeskirche, in der ich aufgewachsen bin, in der kein Evangelium gepredigt, selbst wenn ich in deren Gottesdienst sitze, das hier ganz, ganz selten, aber auch nur zu, wenn ich meine Eltern besuche, kommt das mal vor. Habe ich mir vorgenommen, dass ich suchen will nach dem kleinen Goldstück, was da ist. Wenn dann das Abendmahl gefeiert ist, selbst wenn es alles Ungläubige sind, ich mich darüber ärgern könnte und sage, das ist nicht für Ungläubige, dieses Mal. Dann will ich mich doch besinnen auf das, was Brot und Wein symbolisieren. Und Gott preise darüber, dass er sein Leib gebrochen hat, dass er sein Blut vergossen hat. Selbst wenn die Predigt eine Katastrophe ist, weil sie den Bibeltext völlig verkehrt darstellen, wenn ich zumindest die Lesung hören und sagen, danke Gott, dass du zumindest in der Lesung dieser drei Verse zu mir sprichst. Ich möchte dir Mut machen, geh so Sonntag früh dann rein und saug das auf, was Gott dir gibt. Und dann darfst du versuchen, Dinge zu verändern, damit mehr davon geschieht. Also unser vernünftiger Gottesdienst beginnt Sonntag früh. Aber natürlich ist das eine Beschreibung für unser ganzes Leben. Das heißt, der Gottesdienst sollte mehr sein als nur ein oder zwei Stunden Sonntag früh. Jede andere Lebensgestaltung, also eine Lebensgestaltung, die sich Gottesdienst nennen lässt. Alles, was Gott nicht vollkommen hingegeben ist, ist nach diesem Vers übrigens unvernünftig. Vernünftig Gottes dient. Ein Gott hingegebenes Leben, das ist einfach der vernünftige Gottesdienst. Und ich glaube, ich kann das mit einer gewissen Berechtigung von hier oben sagen. Ich bin erst mit 26 zum Glauben gekommen. Das heißt, ich habe 26 Jahre meines Lebens gelebt in der Verfolgung aller Dinge, die diese Welt erstrebenswert finden. Ich habe ganz wenig ausgehen lassen. Es gab wenig Partys, die ohne mich stattgefunden haben in meiner Heimatstadt. Ich habe völlig zurückgeschreckt. Gesorgt, was es zu trinken gab. Ich habe meine Erfüllung im Sex gesucht. Ich habe meine Erfüllung in der Karriere und im Sport gesucht und im Geld. In der Anerkennung der Menschen. In all den Dingen nach. Der Leben ist erfüllt alles. Das war für den Moment mal ganz cool, aber dieses Monster wird nicht satt. Es braucht immer mehr. Nach der Party war vor der Party, nach dem Sex war vor dem Sex. Die anerkennenden Worte von gestern, die mussten natürlich heute in noch größerer Form wiederkommen, weil sie zur Routine werden. Ich brauche mehr, mehr, mehr. Ich brauche mehr Geld. Warum sind die reichen Leute eigentlich so geldgierig? Weil nie jemand jemals für alle Zeit genug hat. Das Leben, das Streben nach all diesen Dingen ist leer. Es ist nicht erfüllt. Und andererseits beneide ich jeden von euch, der in jungen Jahren zum Glauben gekommen ist. Und doch manchmal denke ich, danke Gott, dass du mir das so drastisch gezeigt hast in meinem Leben. Die Leere. Du musst das nicht ausprobieren, darf mir das einfach klar. Ich bin heute nicht immer erfolgreich darin, mein Leben Gott hingegeben zu leben. Das muss ich gar keinem erklären, das ist offensichtlich, das ist klar. Aber ich weiß, es gibt nichts Bestes, es gibt nichts Vernünftigeres, als mein Leben Gott hingegeben zu leben. Und wenn ich darf, dann möchte ich euch ganz kurz was aus einem Buch vorlesen, was mich sehr beeindruckt hat vor vielen Jahren. Da geht es darum, wie man sein Leben, Gottes Leben lebt und wie man es vergeudet. Darüber, wann ein Leben eine Tragödie ist und wann ein Leben ein erfülltes, Gott wohlgefälliges Leben. Der Autor ist euch bekannt, John Piper. Das Buch ist wahrscheinlich vielen auch bekannt, der Leben ist einmalig. Und vielleicht ist euch sogar der Abschnitt bekannt. Ich glaube, er passt hier gut. Ich hoffe, ihr saust ihn auch. Im April 2000 starben Ruby, Eliza und Laura Edwards in Kamerun, Westafrika. Ruby war über 80, nie verheiratet und setzte ihr Leben für eine große Sache. Jesus Christus, den Unerreichten, Armen und Kranken vorzustellen. Laura war eine 80-jährige Witwe, die als Ärztin an Rubys Seite diente. Die Bremsen versagten, das Auto schoss über den Abhang hinaus und beide waren auf dem Tod. Ich frage Sie, ich frage euch, war das eine Tragödie? Zwei Leben, angetrieben von der großen Leidenschaft, zur Ehre Christi, den Armen zu dienen. Selbst noch zwei Jahrzehnte, nachdem sich die meisten Amerikaner zur Ruhe gesetzt haben, um ihr Leben mit Nichtigkeit zu vergeuden. Nein, das ist keine Tragödie, das ist herrlich. Ihr Leben war nicht fatal, es war nicht verloren. So schreibt da heißt es in Markus Evangelium 8,35, wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Ich sage ihm, was eine Tragödie ist und wie sie ihr Leben vergeuden können. Denken Sie an folgende Geschichte aus Reader's Digest vom Februar 1998. Vor 5 Jahren schied ein Ehepaar aus dem Nordosten der USA frühzeitig aus dem Arbeitsleben aus. Er war 59 und sie 51 Jahre alt. Heute leben sie in Punta Gorda, Florida, wo sie mit ihrer 9 Meter langen Yacht in See stehen, Softball spielen und Muscheln sammeln. Zuerst dachte ich, das wäre jetzt eine Parodie auf den amerikanischen Traum. Doch das war es. Leider war das der Traum. Gelange ans Ende deines Lebens, deines einzigen, wertvollen, gottgegebenen Lebens und mache es zum letzten großen Werk deines Lebens, zu spielen und Muscheln zu sammeln, bevor du deine Schöpferrechenschaft gibst. Stellen Sie sich vor, wie die beiden einst im Gericht vor Christus stehen werden. Siehe her, hier sind meine Muscheln. Das ist eine Tragödie.
Lese ich weiter. Mir würde das interessieren, das Buch mal zu lesen. Ja, stimmt. Ihr Lieben, ich hoffe, es ist klar, was vernünftig ist, ist ein Leben für Gott. Und alles andere ist dumm. Es ist dumm, weil es dich nicht erfüllen kann, weil es dich nie zufriedenstellen kann. Weil du eines Tages vor Gott stehen wirst und sagen wirst, was für ein Idiot war ich. Ich habe eine Erfüllung in allen möglichen Dingen gesucht und sie nie gefunden. Und dabei hat Gott mir sogar gesagt, wo sie zu finden. Bevor wir jetzt weiter darüber nachdenken, wie wir denn nun so leben können, möchte ich dich fragen. Wie sah dein Gottesdienst aus die letzte Woche? Gab es Dinge in der letzten Woche deines Lebens, die nicht verdienen, Gottesdienst genannt zu werden? Was müsste sich in deinem Leben ändern? Damit es in Anbetracht der Barmherzigkeit Gottes, damit dein Leben in Anbetracht der Barmherzigkeit Gottes immer mehr zu einem Gottesdienst führt, zu einem vernünftigen Gottesdienst. Ich glaube, an dieser Stelle möchte ich einfach kurz beten. Himmlischer Vater, du kennst unser Leben. Und jetzt mein Leben. Und ich kann dir so ganz locker über Hananias und Saphira reden. Ich kann gerade noch besser als dich. Du kennst die Halbherzigkeiten, du kennst die Unwahrheiten, du kennst die sündigen Gedanken in mir. Ja, ich weiß, es ist deine Gnade allein. Rot hier liegen, so wie Hananias und Saphira. Ich preise deine Gnade, ich preise deine Barmherzigkeit. Und ich weiß, dass ich in meinem Leben immer wieder Freude, Erfüllung, Glück im falschen Ort gesucht und ich tue das immer wieder noch. Ja, vergib mir. Und ich bete für meinen Bruder und meine Schwester hier, meine Jesir-Konferenz. Kennst ein Leben. Hier ist nichts verborgen. Ich bete, dass du durch deinen Heiligen Geist von Sünde überfühlst, dass du uns ein neues Verlangen gibst, unser Leben dir hingegeben zu leben, als unser vernünftiges Gottesdienst. Und ich möchte dich bitten, dass du den Rest dieser Predigt gebrauchst, um uns Wegweisung zu geben, wie wir mit dir und für dich leben können. Zu unserem Besten und zu deiner Ehre. Amen. In Vers 2 zeigt uns Paulus, wie wir ein Gott hingegebenes Leben führen können, wie wir unser heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer bringen können, wie wir unser Leben führen können, sodass es ein vernünftiger, ein Gott wohlgefälliger Gottesdienst ist. Der dritte Punkt meiner Predigt. Und der Weg zur Umsetzung des Auftrags. Vers 2 heißt es, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinns, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Willen ist. Nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommen. Ja, relativ einfacher Vers. Zwei konkrete Anweisungen. Erst erklärt uns Paulus, was wir nicht tun sollen. Stellt euch nicht dieser Welt gleich und dann sagt uns, was ihr tun sollt. Ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Und dann erklärt er, was die Konsequenz davon ist, nämlich, dass wir dann prüfen können, was Gottes Wille ist und dass wir dann erkennen können, dass Gottes Wille immer gut und wohlgefällig und vollkommen ist. Und wollen wir uns diese drei Aspekte kurz anschauen. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Das ist die Ermahnung, das ist die konkrete Ermahnung. Das sollen wir nicht tun. Und das steht hier, weil es eine ganz konkrete Gefahr ist, eine ganz reale Gefahr für dich, für mich. Wir alle leben in
dieser Welt. Wir alle erleben, wie diese Welt uns herum uns prägt. Und manchmal kriegen wir das so ein bisschen gezeigt. Ich möchte euch ermutigen, Kinder zu bekommen, später die Frauen und die Männer möchte ich ermutigen, Kinder zu zeugen und dann zu sehen, wie sie aufwachsen. Kinder sind von Gott gegeben zu unserer Heimat. Genau wie ihr Vater uns auch. Das klingt vielleicht böser, als ich es meine. Heilig ist gut. Ehepartner sind gut, Kinder sind gut. Uns gegeben zur Heimat. Ich habe zwei Kinder, die helfen mir in meiner Heilung. Die heißen Christy Rose und Anna Maria. Und die sind beide von Gott gesandt in mein Leben, um mich zu verändern. Christy Rose ist mir besonders eben. Simon und Simone wissen das. Und wer mich schon ein bisschen beobachtet hat, der weiß, es gibt so ein paar Eigenarten bei Matthias. Das eine ist eine relativ ausfallende Geste. Ja? Wenn meine vierjährige Christy Rose redet, redet die so. Ganz schön witzig, ich frage mich mal, wo sie das her haben. Und dann manchmal gebraucht Christy Rose Wörter. Ich denke, wo hast du das? Da sagt doch die kleine Vierjährige zu mir, red ich so einen Schluss. Wo nimmt die das denn her? Und meine Frau ist Amerikanerin, aber der hat das nicht. Geh in den Spiegel. Nicht, weil sie das vorhat, sondern weil sie geprägt ist durch das, was um sie herum ist. Und das ist manchmal ihr Vater. Anna Maria macht das auch, bei Christy Rose ist es auf jeden Fall krass. Vielleicht wird sie selber auch nicht so weit in der Hand nehmen. Die Eltern kommen mehr nachher. Wenn die Kinder größer werden, vielleicht so wie ich auch nicht hier, dann werden sie geprägt, nicht mehr durch die Eltern so stark, sondern mehr durch ihr Umfeld. Ich finde das in München immer ganz interessant, wenn ich in die U-Bahn steige. Vor allem nicht so gegen die Mittagszeit, die U-Bahn steigen, wenn die Schulklassen raus haben oder in der Nähe von der Gemeinde auch, da ist auch eine Schule und da kommen die Schüler manchmal auch so entgegen. Und ich denke mal, die kommen mal so rudelweiß und die Rudel sehen immer alle irgendwie gleich. Ja, so, es gibt das Rudel, das Popper-Rudel, ja, die haben alle irgendwie Haare, da denke ich mal, Mario Gomez ist doch noch in München. Ja, Kragen hochgestellt, ja, Jeans so ein bisschen hochgekrempelt, ziemlich eng anliegen. Cool, ja. Dann gibt es das Lotterbubenrudel, ja, die versuchen, eine Frisur zu haben, die ganz offensichtlich keine ist. Ja. Ja, ihr könnt euch ja selber zuordnen, aber das Interessante ist, dass sie nicht miteinander vermischen, sondern dass sie irgendwie rudelweise auftreten. Und ich glaube nicht, dass sie auf Schuhe rumgucken, wer sieht so aus wie ich, mit dem treffe ich mich jetzt mal. Ich glaube, das ist eher so eine Art osmotischer Druck. Man passt sich den an. Ich frage mich immer, wenn einer umzieht und neu in die Klasse hineinkommt, dann muss er sich irgendwann entscheiden, gar keine Frisur oder Popper-Frisur. Also, und genau das passiert. Der bleibt nicht so, wie er ist, der passt sich an. Und ich bin mir sicher, dass das auch schon gut. Worte, die in deinem Umfeld viel gebraucht werden, die auf einmal in deinem Sprachschatz sind. Das ist ganz normal. Ich habe gelesen, da hat man eine Studie gegeben, dass das sogar nicht nur zwischen Menschen passiert, sogar zwischen Menschen und Hund. Paulaner hat das mal in seiner Werbung geschrieben auch. Ja, ich weiß nicht, wer Münchner Biergarten, im englischen Garten, da sieht man die Hundebesitzer mit ihrem Hund und irgendwie sehen die immer gleich. Paulaner, ich weiß nicht, was er mit dir zu tun hat, aber war ganz witzig. Klar ist aber, diese Anpassung, das gibt es wirklich. Man wird die Dinge ähnlich, mit denen man Zeit verbringt, die mal rum sind. Das heißt, diese Ermahnung von Paulus, die ist nicht aus der Luft gegriffen. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern die ist ganz real. Weil uns das alle betrifft. Weil du und ich das tagtäglich erleben, wie das, was um uns rum ist, uns prägt. Und manchmal ist das relativ okay. Ja? Ich meine, Sonntag früh in der Gemeinde würde ich niemals in Jeans predigen und wir machen es. Ja, ich habe ein bisschen angepasst. Ich weiß noch nicht genau, wo, wenn ich hier passe oder Sonntag früh in der Gemeinde, aber. Aber manchmal ist es problematisch. Weil nämlich diese Anpassung nicht nur unsere Kleidung betrifft, sondern unsere Sprache, die betrifft auch unser Denken, unsere Wertvorstellung. Und auf einmal denken wir so, wie die Welt uns herum geht. Paulus hat im ersten Teil des Römerbriefs beschrieben, dass wir aufgrund der Barmherzigkeit Gottes ein neues, ein ein beschnittenes Herz haben, dass wir ein neues Leben haben, dass wir einen neuen Herrn haben. Denn die Christen werden beschrieben als Menschen, die zwar noch in dieser Welt leben, aber eigentlich nicht mehr zu dieser Welt gehören. Das heißt, wir sollen uns dieser Welt nicht anpassen, sondern wir sollen ihr Zeugnis geben. Und Christen. Und das verlieren wir in dieser Welt immer wieder aus den Augen. Und deswegen müssen wir uns immer wieder besinnen darauf, wo bin ich in der Gefahr, mich der Welt so anzupassen, dass mein Leben nicht mehr Gottesdienst ist. Und das möchte ich noch einmal erst auf die Gemeinde anwenden und dann ganz spezifisch auf unser Leben. In unserem Gemeindekontext, ich glaube, steht außer Frage, dass Gemeinden sich der Welt anpassen. Also ich weiß nicht genau, ich nehme an, dass es vor 100 Jahren noch keine Gottesdienstleine gegeben hat, wie es hier heute gibt. Erinnert mich immer so ein bisschen an Showmaster. Wir haben tatsächlich mal noch einen Würdenträger bei uns im Gemeindebuch gesagt, dass Gottesdienstleiter sich kleiden sollte, wie der Gastgeber am aktuellen Sportstuhl. Das ist ganz ernsthaft gemeint. Also das ist okay, vielleicht legitim. Ich glaube nicht, dass es zwingend unbiblisch ist, woran muss man sich orientieren. Aber interessant ist, dass unser Denken über Gemeinde ganz stark geprägt ist von dem, was in der Welt geschieht. Und ich möchte uns ermutigen, uns immer wieder neu zu fragen, was von den Dingen, die wir jetzt in unseren Gemeinden tun, ist mehr geprägt durch die Welt um uns herum, als vom Wort Gottes, das über uns stehen soll. Das heißt, gibt es Aspekte in unserem Gottesdienst, die Gott vielleicht nicht gefallen, die eine Anpassung sind an diese Welt, weg von dem, was Gott eigentlich will. Und ich weiß, dass in manchen Gemeindeumfeldern, vielleicht kommt ihr aus einem Gemeindeumfeld, die Konsequenz daraus ist, möglichst nicht der Welt anpassen, dass man sagt, okay, also wir stellen sicher, dass wir keine coolen Gottesdienste feiern, die wollen so steif und staubig sein wie unmöglich. Also ich weiß nicht, ob das für Gott gefällig ist. Das heißt, die Frage ist nicht, ob wir nicht in bestimmten Dingen zeitgemäße Gottesdienste feiern dürfen. Das dürfen wir ganz gewiss, wir dürfen das so lange wie schriftgemäß. Aber das ist die alles entscheidende Frage. Darauf sollten wir bedacht sein. Und von da möchte ich dich ganz persönlich fragen, wenn du dir eine Gemeinde aussuchst und überlegst, welche Gemeinde deine Gemeinde ist, auf welcher Grundlage tust du das? Oder fragst du? Sind die Kriterien, die du anwendest, die, ob diese Gemeinde dir hilft, einen möglichst heiligen, Gott wohlgefälligen Gottesdienst feiern zu können? Oder hast du andere Kriterien? Möchte ich heute einladen, wenn wir hier sind. Vielleicht noch spezifischer, weil hier eine junge Leute sitzt. Frag dich, was sind deine Präferenzen, deine ganz persönlichen, und was ist Gottes Wille? Gottes Wille solltest du immer beachten. Deine Präferenzen darfst du auch als Wunsch. Hier vor ein paar Jahren hat eine junge Frau gesagt, bei uns in der Gemeinde, der Abendgottesdienst der RGG München Mitte war mal der coolste Gottesdienst in München. Das sah schon lange nicht mehr. Sie meinte das als Kritik, ich habe das als Lob gefunden. Das ist auch keine Kategorie, nach der ich strebe. Das ist ja Gott wohlgefällig, das ist die alles entscheidende Frage. Und Teil eines Gott wohlgefälligen Gottesdienstes ist, dass du bereit bist, Gemeinschaft zu haben, mit Menschen, die anders sind als du. Mit Älteren, die vielleicht deine Tatkraft brauchen, deine Energie brauchen. Mit Menschen, vielleicht auch einen ganz anderen Bildungshintergrund, vielleicht auch einen anderen kulturellen Hintergrund. Denn was Gemeinde ausmacht, ist ja gerade, dass Christus uns eins gemacht hat und dass unsere Einheit eben in ihm besteht und eben nicht darin, dass wir alle jung sind oder alle ein bestimmtes Bildungshintergrund haben oder was auch immer. So, das heißt aber auch, dass ich bereit sein muss, meine persönlichen Präferenzen, die typischerweise eben in meinem kleinen Kulturkontext ziemlich identisch sind, zurückzustellen. Das heißt, bin ich bereit, einen Gottesdienst zu feiern, in dem es vielleicht kein Schlagzeug gibt oder wo die Musik vielleicht meinen Eltern besser gefällt als mir? Es ist doch wohlgefällig, wenn wir bereit sind, unsere eigenen Präferenzen zurückzustellen. Vor allem bei den gerade bei denjenigen, die eben nicht biblischer oder weniger biblisch sind. Man muss uns daran denken. Bist du bereit jetzt? Das ist ein Gott, wohlgefälliger Gottesdienst, wenn du bereit bist, eigene Präferenzen zurückzustellen und das zu leben, was Gott will. Aber viel spannender ist es natürlich im Hinblick auf unser persönliches Leben. Also die Gefahr, uns der Welt gleichzustellen. Das zu wollen, was die Welt will. Ich hoffe, dass ihr nicht das Anliegen habt, Gottesdienste zu feiern, die möglichst ähnlich sind wie das, was die Welt feiert und die Krankheit. Dass ihr Gottesdienste feiern wollt, die heilig und wohlgefällig sind. Und ich hoffe, dass ihr für euer eigenes Leben auch dieses Verlangen habt, euch eben nicht der Welt anzupassen, sondern der Welt Licht und Salz zu sein. Und so möchte ich dich fragen, bist du in dieser Welt ganz bewusst Licht und Salz? Bist du ein Andersdenkender? Ein Andershandel? Wie zeigt sich dein Gehorsam gegenüber dem Aufruf, dich nicht dieser Welt gleichzustellen, im Hinblick darauf, wie du deine Zeit verbringst? Du kommst doch jetzt hier auf den Rand, das finde ich fantastisch. Das zeugt tatsächlich daran, dass du dir 3 Tage Zeit hast, um solche Botschaften zu machen. Preis den Herrn. Wie zeigt sich dein, dich nicht der Welt gleichstellen, darin, wie du deine Ressourcen verbringst? Dein Geld ausgibst. Wie zeigt sich dann, dich nicht der Welt gleichstellen, darin, worüber du mit Menschen redest und wie du über Menschen redest und wann du schreibst? Wie zeigt sich dein, dich nicht der Welt gleichstellen, in dem, was du dir im Fernsehen anschaust oder im Internet? In dem, wie du deine Freunde behandelst oder wie du deine Beziehung lebst? Wie zeigt sich dein, dich nicht der Welt gleichstellen, indem du mit Schwierigkeiten umgehst, mit Kritik? Ganz allgemein gefragt, sind wir anders? Oder haben wir uns der Welt angepasst? Also wir werden von der Welt geprägt. Wir brauchen Veränderung. Wir sollten bewusst darüber sein, dass die Welt uns herum uns trägt. Wir sollten immer wieder fragen, wo zieht sie uns weg von dem, was Gott will. Und das tun wir, indem wir dann den positiven Aspekt betrachten, nämlich das Korrektiv, was Paulus uns gibt, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr dann prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Die Erneuerung unserer Sinne klingt etwas seltsam. Die neue Genfer Übersetzung sagt, lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet. Das heißt, unser Gottesdienst hat was mit Denken zu tun. Wenn du einen Gott wohlgefälligen Lebensgottesdienst führen möchtest, dann musst du denken, du musst anders denken. Das heißt, du musst bereit sein, dich eben nicht der Welt anzupassen, sondern ganz bewusst dich in deinem Denken reformieren, verändern zu lassen. Nur dann kannst du prüfen, was Gottes Wille ist. Das heißt, wie tue ich das konkret? Zuerst einmal sollte man verstehen, was dieses Denken bedeutet. Wir können viel über Gott nachdenken und bei so einer Konferenz wie uns hier, oder Evangelium 21, ist es gewohnt, dass viele Leute super tiefe theologische Gespräche führen. Wir haben gerade vorhin nochmal, ich glaube, ein Gespräch, wo wir uns früh nachholen oder fortgesetzt über tiefe theologische Fragen. Echt spannend. Gut, auch nochmal nachzudenken. Aber die alles entscheidende Frage ist, hast du nur Dogmatik im Kopf oder verändert das die Lehre, die du aufnimmst, auf dein Leben? Ich sage das ganz bewusst als eine freundlich gemeinte Ermutigung an die Fans der systematischen Theologie. Ich gehöre selber dazu. Passt auf. Wissen kann dich aufblähen. Die kann dich zum größten Stinkstiefel deiner Gemeinde machen. Der alles besser, der immer was zu kritisieren, der geringschätzig auf die schaut, die das alles noch nicht kapiert haben. Darum geht es hier. Hier geht es um wahre Erkenntnis. Und wahre Erkenntnis, gläubige Erkenntnis, führt zur Frömmigkeit. So schreibt Paulus an die. Wahre Erkenntnis davon, wer Gott ist und was Gott will, führt dazu, dass ich anders liebe. Dass ich mich verändere, dass Gott mich verändert. Das heißt, das, wozu wir hier aufgerufen werden, ist ein verändertes Denken, das zu einem veränderten Leben führt. Darum geht es. Zum Abschluss ein paar ganz konkrete Schritte. Wie können wir nun unser Denken so verändern lassen? Und ich denke, das Erste ist, dass wir erkennen sollten, dass wir verstehen sollten, dass Gott, dass dein Schöpfer, dass dein Retter, dass dieser barmherzige Herr klüger ist, mehr Weisheit hat als du. Lerne immer wieder neu, dass was Gott für dich will, besser ist als das, was du dir selber für dich ausdenken könntest. Und dann demütige dich unter Gottes Willen im Vertrauen darauf, dass er es wirklich gut mit dir meint. Das heißt, sei bereit, dich belehren zu lassen. Sei bereit, dich korrigieren zu lassen. Lies die Bibel nicht, um zu sagen, Herr, hilf mir an, auch besser Dogmatiker zu werden. Das war auch. Aber lies Gottes Wort und sag, Herr, sprich du zu mir und tu durch dein Wort, was dein Wort allein tun kann, mich von Grund auf verändern. Denn das Wort Gottes gibt Leben, Gott sprach es Wort und die neue Schöpfung, deine Bekehrung geschah genauso. Gottes Wort kam und brachte Licht in deine Dunkelheit. Und Gottes Wort verändert uns kontinuierlich. Wenn wir uns denn Gottes Wort öffnen, das heißt, das geschieht nicht, indem ich die Bibel zumache und sage, Herr, füll mich neu mit Erkenntnis, sondern indem ich meine Bibel aufmache. Aber dann sage, Herr, hilf mir nicht jetzt einfach nur klüger Theologe zu sein, möglichst kapitän Dinge zu erkennen, sondern sprich du mir jetzt Leben. Sag mir von deinem Wort her, was ich über dich wissen muss und was ich über mich wissen muss und wo ich Veränderung brauche. Dann gebe ich mit dieser Erwartungshaltung Sonntag früh in den Gottesdienst. Ja? Der Prediger nervt. Seine Gesten finde ich total schwach. Er redet viel zu schnell und seine Satzenden verstummt. Aber Herr, dein Wort kann mein Leben verändern. Und so bitte ich dich, sprich du durch diesen sehr mäßigen Prediger in mein Leben und verändere mich. Komm mit dieser Wartungshaltung. Komm mit dieser Wartungshaltung jeden Morgen in deine Bibel. Ich verspreche dir, Gott wird dich verändern. Denn sein Wort ist mächtig. Eine Botschaft, die uns verändern wird, wenn wir uns hier aussetzen. Und dann sei bereit, dich zu öffnen. Das heißt, wenn du vielleicht auch im Rahmen dieser Predigt, wenn du vorhin vielleicht Dinge in deinem Leben erkannt hast, die Dinge nochmal ganz neu klar wurden, die Veränderung brauchen, die eben nicht Gottesdienst genannt werden können, dann kannst du jetzt nach Hause gehen und sagen, da habe ich mein schlecht gefühlt, das war vielleicht auch mal hilfreich. Oder du kannst sagen, ich werde heute Abend mal mit jemandem darüber reden. Und mit jemandem darüber beten. Ich werde heute Abend auch einen konkreten Plan machen, wie ich Dinge in meinem Leben verändern kann. Und ich werde Gott bitten, dass er mir dabei hilft. Weil Gott ja ein Interesse daran haben muss, dass ich mehr so lebe, dass es ihm ein wohlgefälliger Gottesdienst ist. Das heißt, ich vertraue darauf, dass ich in diesem Kampf gar nicht alleine stehe, sondern den stärksten, den mächtigsten Verbündeten habe, den ich haben könnte. Und begib dich in diesen Kampf. Ich hoffe, dass nachher jemand da ist, der dir zu lösen. Ich hoffe, dass du mit vielleicht jemandem gekommen bist, dem du bereit bist, dich zu öffnen. Ich möchte dich ermutigen, find bei dir daheim mit jemandem, den du deine Sünden erkennst. Das wird dich verändern. Manchmal ist Gott für mich weit weg. Dann ist ganz gut, wenn ich weiß, dass ein guter Freund, den ich dazu eingeladen habe, ja, bestimmte Fragen immer wieder zu stellen, mir diese Fragen überhaupt stellen, weil ich hier wirklich nicht belügen will. Manchmal hilft mir das mal. Und dann hilft mir, wenn ich dann meine Sünden bekenne und sage, ich bin gefallen. Wenn er dann nicht da steht und sagt, oh, jetzt sind wir keine Freunde mehr, sondern sagt, hier ist Frieden. Wenn ich jetzt an das Evangelium erinnere, daran, dass den Gott vergeben kann. Mich daran erinnert, dass Gottes Geist in mir wohnt und mich verändern will und mit mir betet. Dann herausfordern zu sagen, jetzt lass uns mal darüber nachdenken, was könntest du denn anders machen? An welchem Punkt passiert das denn gerade? Vielleicht musst du Dinge ändern in deinem Tagesablauf. Vielleicht musst du dich vor bestimmten Orten fernen. Ich möchte dir einen Frieden geben, der dir so ein Helfer ist. Das kann die Idee geben. Die Idee von Gott. Dass Gott dich nicht allein davon gerufen hat, sondern bewusst hineingerufen hat in die Gemeinde, in die Gemeinschaft der Leute. Gebraucht einen. Das ist ein Jesus. Was dafür gebraucht. Und ein allerletzter Punkt, und damit endet es. Wir haben gedacht, dass das, was uns herum ist, uns prägt. Das, worauf wir schauen, womit wir Zeit verbringen, uns prägt. So wie Christy Rose in bestimmten Dingen im Kabin nachmacht und immer mehr so wird gepackt. Wie wir sagen, ist das trotzdem stimmt. Und Paulus warnt uns davor, uns dieser Welt gleichzustellen. Aber Paulus sagt, dieses Prinzip wirkt auch für uns. Paulus beschreibt, dass wir Christen ein großes Privileg haben. Er schreibt im 2. Korintherbrief an die Korinther und erklärt ihnen, wie das war früher bei den Juden. Die haben die Bibel gelesen und sie nicht verstanden. Die haben gewisserweise so wie Mose, also gestrahlt von der Herrlichkeit Gottes, da war ein Vorhang davor, der hat Schleier drüber gehabt, damit die Leute die leuchten sehen, vor allem die sehen, wie es aufhört zu leuchten. Und er sagt, wenn wir Christus erkannt haben, dann ist der Schleier weg. Dann verstehen wir überhaupt erst die Bibel, wenn wir sie durch Christus verstehen. Aber dann geschieht noch was. Wenn wir dann drauf schauen, wenn wir jetzt die Herrlichkeit Gottes sehen können, weil sie in uns in Christus offenbart ist, dann hat sie einen Effekt auf uns, der genauso ist wie die Welt um uns herum. 2. Korinther 3,18. Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wie in einem Spiegel und wir werden verklärt in sein Bild. Von einer Herrlichkeit zur anderen. Von dem Herrn, der Geist ist. Wenn du auf Christus schaust, auf seine Herrlichkeit, wenn du mit ihm Zeit verbringst, wenn du nicht aufhören kannst, den herrlichen Christus anzuschauen, dann hat das den gleichen osmotischen Druck wie der Hund von der Paulanerwerbung oder ich für meine Tochter oder die Klinge in der U-Bahn. Auf was du schaust, womit du Zeit verbringst, dem wirst du ähnlich. Das ist eine großartige Zusage, oder? Wir schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wie in einem Spiegel, wir werden verklärt in sein Bild. Wir werden verklärt, definitiv, wenn wir das tun, werden wir verklärt in sein Bild. Von einer Herrlichkeit sein. Von dem Herrn, der da ist. Durch sein Geist wird Gott dich verändern. Schau auf Christus. Das ist die Botschaft, die dich verändern kann.